Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Viele Menschen spüren seit einiger Zeit, irgendetwas gerät aus dem Gleichgewicht. Die Preise sind hoch, Wohnen wird teurer, Pflege macht Sorgen, Arbeit verändert sich und gleichzeitig wächst bei vielen das Gefühl, dass die Lasten in diesem Land nicht mehr fair verteilt sind.
Ja, und dazu kommt dann auch noch eine Unsicherheit, die tiefer reicht als die Frage, was am Monatsende auf dem Konto übrig bleibt. Es geht um die Sorge, wird unser Sozialstaat auch in Zukunft noch tragen oder erleben wir gerade, dass das Versprechen von Sicherheit, Aufstieg und Teilhabe brüchig wird?
Genau darüber wollen wir heute sprechen. Über Verteilungskämpfe, über Zukunftsängste und über die Frage, was unseren Sozialstaat wirklich heilen könnte. Ohne Untergangsrhetorik, ohne billige Empörung, aber auch ohne Schönreden.
Unser Gast ist heute ein Mann, der sich seit vielen Jahren mit wirtschaftlicher Entwicklung, sozialer Gerechtigkeit, Ungleichheit und Reformen beschäftigt. Professor Marcel Fratscher. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, des DIW Berlin, und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er mischt sich seit Jahren pointiert in Debatten über Chancengleichheit, Vermögensverteilung, Steuern, Bildung, Arbeit und sozialen Zusammenhalt ein.
Herzlich willkommen bei Alte Weiße Männer, Herr Professor Fratscher.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein.
Herr Fratscher, wir stellen allen unseren Gästen die gleiche Frage zum Einstieg. Nämlich, Herr Fratscher, was macht Ihnen persönlich aktuell am meisten Sorge?
Am meisten Sorge kurzfristig macht mir die Stimmung, die Mentalität, gerade in Deutschland. Und wenn ich Vorträge halte, zitiere ich gerne Roman Herzog aus dem Jahr 1997, eine berühmte Berliner Ruckrede. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Die Phänomene der Krise, eine Erstarrung der Gesellschaft und eine unglaubliche mentale Depression. Und ich glaube, das trifft heute nochmals mehr als damals zu. Wir haben eine unglaubliche mentale Depression. Und ich will jetzt die Probleme, über die wir gleich reden, nicht kleinreden. Die sind enorm, aber egal vor welcher Herausforderung Sie persönlich oder eine Gesellschaft steht, wenn Sie nicht Zuversicht haben, wenn Sie nicht konstruktiv in die Zukunft schauen, dann werden Sie scheitern. Also diese mentale Einstellung, wie gehe ich an eine Problematik heran, wie gehe ich an eine Herausforderung, auch in einer Krise heran, ist entscheidend, ob ich es überhaupt schaffen kann. Und in Deutschland heute leiden wir unter dieser mentalen Depression, die zu einer völligen Erstarrung führt, einer völligen Paralyse innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der politischen Klasse, auch innerhalb vieler Unternehmen. Also das ist nicht nur ein politisches Phänomen, sondern ein gesellschaftliches Phänomen. Und wenn wir das nicht lösen, wenn wir nicht wieder unsere Scheuklappen ablegen, in die Zukunft schauen, uns zu fragen, wo sind die Probleme, aber auch wo sind unsere Stärken, was ist zu tun, dann werden wir scheitern an allen Herausforderungen, über die wir die nächsten Minuten noch reden werden. Und das kurzum, wir können über die Ursachen für die mentale Depression reden, finde ich total spannend. Auch nochmal unsere Deutsche, wieso ist das was Deutsches? Komme ich gleich nochmal dazu, dieses extreme Verharren im Status quo, diese Rückwärtsgewandtheit, die Melancholie, aber auch die extreme Risikoaversion für Veränderung sind sicherlich Gründe, aber da können wir sicherlich gleich nochmal drüber reden.
Ja, vielleicht könnten wir da gleich mal einhaken, Herr Fratscher. Sie sind ja auch auf internationalen Parkett unterwegs, sodass Sie das sehr gut einschätzen können. Und es würde mich schon sehr interessieren, was unterscheidet uns beispielsweise von Briten, von Nordeuropäern und von anderen in unserer Haltung? Erleben Sie die ähnlich wie uns oder was machen die besser? Wo sind die zupackender und woran könnte das liegen?
Ja, ich glaube, so diese die deutsche Problematik ist auch eine europäische Problematik, aber vielleicht noch mal stärker bei uns. Und ich fange vielleicht mal an mit einem Grund, weshalb wir uns im Augenblick so schwer tun. Die ganze Diskussion geht so ein bisschen darum, es war doch alles besser in der Vergangenheit. Und in der Tat hatten wir in den 2010er Jahren in Deutschland ein goldenes Jahrzehnt. Das hatten viele andere Europäer nicht. Sie erinnern sich vor 10, 15 Jahren, europäische Finanzkrise, viele Länder am Rande des Bankrotts oder im Bankrott. Deutschland hat das hervorragend gemeistert. Und wir hatten wirklich ein goldenes Jahrzehnt, Beschäftigungsaufbau. Die Exportunternehmen sind gelaufen und die haben sich dumm und dusselig verdient, würde ich jetzt sagen. Also Marktanteile gewonnen, hohe Profitabilität. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen in Deutschland. Die Löhne sind gestiegen. Und wir kommen mit diesem Gedanken im Augenblick nicht zurecht. Wie kann das sein, dass wir innerhalb von 5 Jahren eine kompletten Veränderung von Superstar zu Schlusslicht kranker Mann Europas schaffen? Beides war übertrieben. Wir waren damals nicht der Superstar und wir sind heute nicht der kranke Mann Europas. Aber diese Mentalität, Dinge können sich ändern und es bringt jetzt nichts, in der Vergangenheit zu schwelgen, sondern in die Zukunft zu schauen. Und das ist vielleicht nochmal ein zweiter Grund, der in der deutschen Geschichte beruht. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine Verfassung, auch eine Mentalität aufgebaut, die extrem stabilitätsorientiert war. Föderalismus, also Bund, Länder, Kommunen, große Rolle auch der Kommunen. Ein politisches System, das nie wirklich zu einer absoluten Mehrheit einer einzelnen Partei geführt hat, sondern immer Koalition, immer Konsens, immer Stabilität. Und Veränderung ist in diesem Umfeld schwer. Das war ja auch so geplant. Das ist ja so angelegt, dass wir eben nicht wieder die Möglichkeit öffnen wollen, ins Dritte Reich zurückzukehren oder in ein System, in dem die Demokratie zerstört wird. Und diese Stabilitätsorientierung hat fantastisch für 70 Jahre funktioniert. Aber sie funktioniert seit 10, 20 Jahren nicht mehr. Und gerade in Zeiten des globalen Umbruchs, gerade in Zeiten des technologischen Wandels, wo die Veränderungen so schnell sind, also die Welt verändert sich unglaublich schnell. Unser politisches System, unsere gesellschaftliche Mentalität ist dafür nicht gemacht. Und deshalb müssen wir dieses anpassen, um eben diese Geschwindigkeit mitmachen zu können. Das sind jetzt vielleicht mal zwei Gründe. Vielleicht darf ich mal einen dritten ganz kurz nennen, was ich eben angerissen habe, Risikomentalität. Wir haben so die Idee, wir wollen eigentlich alles so behalten, wie es ist. Wir wollen gar nichts ändern. Wir wollen, jedes Industrieunternehmen soll gerettet werden. Wir wollen nichts Neues. Wir wollen auch das Alte nicht aufgeben. Nur so funktioniert Transformation nicht. Transformation heißt Veränderung. Ja. Veränderung heißt, wir müssen alte Zöpfe abschneiden, wir müssen alte Dinge gehen lassen, auch Unternehmen vielleicht pleite gehen lassen oder schrumpfen lassen. Nur so kann etwas Neues entstehen. Und das ist auch wiederum komplett gegen unsere Philosophie. Wir wollen eigentlich den Status quo zementieren und das ist zum Scheitern verurteilt.
Wir kommen sicher auf diesen Punkt nochmal zurück, weil Dinge, die zu verändern sind, brauchen auch eine Mentalität, brauchen auch eine Bereitschaft. Und Sie hatten ja schon im Eingangsstatement darauf hingewiesen, dass die Psyche in Deutschland sicherlich eine wesentliche Rolle spielt. Wir wollen aber nochmal zu Beginn auch nochmal auf den Status, die Situation in unserem Sozialstaat schauen. Wenn man die öffentlichen Debatten verfolgt, hat man den Eindruck, es steht alles unmittelbar vor dem Kollaps. Gleichzeitig wissen wir, dass wir in Deutschland sehr viel Geld ausgeben für die soziale Sicherung und noch immer stabilisiert dieser Sozialstaat Millionen Leben. Deswegen zum Einstieg ganz grundsätzlich, wie krank ist unser Sozialstaat wirklich und wo wird seine Krise eventuell größer geredet, als sie ist?
Wir haben einen hervorragenden Sozialstaat. Ich glaube, kaum ein Land der Welt hat so gute soziale Sicherungssysteme. Die nordischen Länder, Skandinavien, Finnland, noch mal ein Stück besser und klüger auch ausgestaltet, effizienter. Aber wir haben einen hervorragenden Sozialstaat. Wir haben eine gute Absicherung, wir haben eine gute Gesundheitsabsicherung. Wir haben auch in vielen anderen Bereichen eine ordentliche Absicherung. Aber wir müssen diese Sozialsysteme dringend reformieren. Wir sind jetzt wirklich schon spät dran, nehmen wir das Thema Rente. Wir haben nun mal eine demografische Alterung. Ich glaube, das ist das größte Problem für unseren Sozialstaat, dass wir eine der ältesten Gesellschaften der Welt sind. Wir werden jetzt in den kommenden Jahren eine riesige Welle von Babyboomern haben, die in Rente gehen. Unsere Sozialsysteme beruhen ja auf der Umlagelogik. Das heißt, junge Menschen zahlen ein, wenn sie arbeiten, und ältere Menschen erhalten das Geld bei der Rente, aber natürlich auch bei Pflege und Gesundheit überwiegend. Und in den 60er Jahren hatten wir ungefähr 6 Beschäftigte, um einen Rentner, eine Rentnerin zu finanzieren. Ja. Heute haben wir 2 bis 3 und die Zahl fällt unter 2. Also von 6 auf 2. Und ich glaube, das sieht jeder, dass das nicht funktionieren kann.
Volksschule Sauerland war das.
Ja, also ich will sagen, ich glaube, ne, wir sollten das unser Sozialsystem nicht schlecht reden, aber wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo wir dringend korrigieren müssen, weil das einfach nicht mehr finanzierbar ist. Und wenn es nicht mehr finanzierbar ist, ist es nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir immer mehr umverteilen von jung zu alt, dass wir immer mehr zu Lasten der jungen Generation leben, sondern es zerstört auch wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und dann ist der Kuchen des Wohlstands, der zu verteilen ist, kleiner. Und das muss uns bewusst sein. Wir können die junge Generation nicht immer weiter über den Tisch ziehen, denn dann ist letztendlich für alle weniger übrig. Und das ist, glaube ich, also starkes Sozialsystem, aber wir müssen jetzt dringend Reformen.
Wir stoßen immer wieder auf ein Faktum, dass wir nicht an einem Erkenntnisproblem leiden, sondern nicht in die Umsetzung kommen. Also auch die Kommission für Sozialstaatsreform hat sich ja dieses Themas sehr breit angenommen. Und letztendlich lautet das Fazit und der Grundton des Berichts, wenn ich das richtig verstanden habe, wir müssen einfacher, digitaler, bürgerfreundlicher und effizienter werden, ohne das Schutzniveau abzusenken. Ich frage mich dann immer, wie kommen wir endlich auch ins Tun? Weil die Analyse ist da, die Aufgaben stehen klar vor uns und trotzdem geschieht unterm Strich zu wenig. Liegt es daran, vielleicht auch, was Sie vorhin gesagt haben, dass wir so ein Unbehagen bei jeder Veränderung haben, dass wir es nicht sehen wollen, dass es dringend erforderlich ist?
Ja, wir wollen es nicht sehen. Ich glaube, vielleicht nochmal 3 Gründe dafür. Es fehlt Ehrlichkeit in der Debatte, auf allen Seiten. Auf Seiten der Gesellschaft, auf Seiten der Sozialpartner, der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer, aber auch auf Seiten der Politik. Ich nehme mal als Beispiel Bundestagswahl Februar 2025. Schauen Sie sich mal die Wahlprogramme aller Parteien an. Die haben alle Parteien ohne Ausnahme haben den Bürgerinnen und Bürgern das Blaue vom Himmel versprochen. FDP und AfD mit 150, 180 Milliarden Euro pro Jahr an Steuersenkung. Also wir reden hier über 4-5% der Wirtschaftsleistung. Also völliger Irrsinn, obwohl wissen, dass wir eigentlich zu wenig Geld haben, versprechen die Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen und CDU mit 100 Milliarden Euro und auch SPD und Grüne nicht zu knapp. Also wenn die Politik den Menschen nicht mit Ehrlichkeit begegnet und rein Wein einschenkt und sagt, hört mal zu, so sieht's aus für die Zukunft, das müssen wir machen, wir müssen den Gürtel enger schnallen, wir müssen Reformen machen, dann sagen die Leute auch, Moment mal, also der hat mir doch hier, die haben mir doch das und das versprochen. Wie kann sich denn der Bundeskanzler dann ein paar Wochen später hinstellen und riesige Schuldenbremse aushebeln, März 2025, viele erinnern sich, ja, für Verteidigung und Investitionen, zum Teil richtig, gar keine Frage, aber eben wurde von vielen als ein Wortbruch wahrgenommen und ich verstehe, wieso das so wahrgenommen wurde. Das ist das Erste, also Ehrlichkeit von der politischen Klasse, aber auch von allen anderen. Zweitens geht es dann immer sehr stark um Partikularinteressen. Und wenn wir jetzt konkret über die Sozialstaatsreform reden, ne, die Sie angesprochen haben, heißt das ja vor allem, die ältere Generation muss Zugeständnisse machen. Muss sagen, ja, verstehen wir können nicht immer stärker zulasten der jungen Generation leben. Wir selber müssen etwas mehr leisten. Alleine das schon, weiß ich, ist jetzt ketzerisch. Da werden schon manche die Wände hochgehen und sagen, wir Älteren müssen was leisten. Wir haben doch unser Leben lang was geleistet. Ja, natürlich, aber nicht genug. Und auch darüber kann man nochmal reden. Zu wenig Kinder bekommen, steigende Lebenserwartung heißt einfach, das Renteneintrittsalter muss deutlich später sein, muss bei 70 und da drüber liegen. Also es geht hier um einen Verteilungskampf, das will ich dazu sagen. Die meisten Wählerinnen und Wähler sind über 50, über 60. Nur 13% der Wählerinnen und Wähler, die wahlberechtigt waren, Februar 2025, waren unter 30. Und wer hat die SPD und die Union gewählt? Hauptsächlich die Leute über 60. Jetzt bin ich unter 60, kann ich Ich will nicht sagen, sie sind über 60, aber
doch.
Es ist ja klar, wer ist die Wählerschaft der Regierung? Das sind nun mal die älteren Menschen und denen, die haben wenig Interesse aus individueller Sicht, jetzt große Einschnitte oder Reformen in Sozialsystemen zu haben, die bedeuten längere Lebensarbeitszeit, mehr Eigenbeitrag von Menschen, die sich's leisten können, also Besserverdiener bei Gesundheit oder bei anderen Dingen. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, der mich auch umtreibt, nicht nur ein Verteilungskampf, sondern auch das wirklich perfide heute im öffentlichen Diskurs ist das Gegeneinander ausspielen, der Populismus. Im Ökonomischen nennen wir das häufig ein Nullsummendenken. Wenn Sie etwas mehr bekommen, dann muss ja weniger bei mir übrig bleiben. Also wenn der Bürgergeldempfänger 10 Euro mehr im Monat bekommt, dann ist es eine Katastrophe, weil dann sind zwingendermaßen 10 Euro weniger bei mir übrig. Wenn der Geflüchtete jetzt 1.000 Euro für eine Ausbildung oder einen Sprachkurs bekommt, ist das schrecklich, weil dann sind ja 1.000 Euro weniger für mich da. Und dieses Gegeneinander ausspielen, dieses Nullsummendenken, also der Kuchen kann nicht größer werden, sondern wenn jemand mehr bekommt, muss ich weniger bekommen. Das ist wirklich Gift für eine Gesellschaft und es ist auch Gift für notwendige Reformen.
Also ich erlebe das ähnlich, wie Sie es beschreiben. Insofern entspricht das, was Sie sagen, auch durchaus dem, was man immer wieder hören kann. Jetzt hat aber ein kleiner Exkurs. Frau Warken hat jetzt ein Konzept vorgelegt, basierend auf einer Kommissionsempfehlung und hat sich dann die Punkte rausgesucht und hat ja ganz offensichtlich auch das Ziel gehabt, möglichst allen etwas abzuverlangen. Und trotzdem natürlich, wenige Tage danach oder unmittelbar danach, springen alle aus ihren Kisten und sagen, aber das geht auf keinen Fall, weil was mich betrifft, ist überzogen. Gibt es da nicht in der politischen Führung wirklich ein Grundverständnis, dass das genau der richtige Weg ist, so wie Sie es auch gesagt haben, man muss allen etwas abverlangen, man leidet gemeinsam, aber dann gibt es auch die Chance, dass tatsächlich was nach vorne geht?
Ich glaube, nur so geht es, dass wir realisieren, wir alle müssen einen Beitrag leisten. Und solange wir halt dieses, der eine gegen den anderen, also dieses Nullsummendenken, wenn jetzt jemand anders, wenn ich was abgeben muss, ist das schlecht, weil ich will ja möglichst viel haben, dann wird es nicht funktionieren. Und der Podcast heißt ja Mutmacher, deshalb will ich ja auch mal
da kommen
sagen,
wir auch noch hin, ja.
Was brauchen wir eigentlich, um dieses Bewusstsein zu ändern? Und interessant ist, in vielen Demokratien, viele Demokratien sind erst dann wirklich reformfähig und reformwillig, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Wenn die Krise so akut geworden ist, dass kein Ausweg mehr da ist. Und deshalb hatte ich am Anfang auch die Roman Herzog 1997 die Ruckrede zitiert, weil wir kennen das ja. Wir waren ja vor 20 Jahren der kranke Mann Europas. Wir hatten ja wirklich ein Problem. Anfang der 2000er Jahre, wir hatten 12% Arbeitslosenquote, über 5 Millionen Arbeitslose im Jahr 2005. Wir hatten Unternehmen, die große Probleme hatten. Und diese Agenda 2010-Reform, man kann jetzt drüber denken, was man will, aber diese schmerzvollen Reformen waren ja erst dann möglich, als wirklich das breite Verständnis da war, wir können nicht so weitermachen. Und jetzt zum Konstruktiven, ich glaube, wir sind noch nicht bei dem Punkt, wo wir in Deutschland kapiert haben, dass wir so nicht weitermachen können. Und deshalb meine ich eben diese Ehrlichkeit, die fehlt von allen Seiten, von der politischen Kaste, aber auch in der Gesellschaft, bei den Unternehmen, bei der Zivilgesellschaft, auch bei den Sozialverbänden zu sagen, nee, wir müssen wirklich große Veränderungen machen, wenn wir Wohlstand sichern wollen, wenn wir auch leistungsfähige Sozialsysteme sichern wollen. Und da sind wir im Augenblick noch nicht.
Wir haben aber auch ganz offensichtlich ein Gerechtigkeitsproblem. Und das nicht nur in Ostdeutschland, sondern insgesamt. Es gibt zunehmend Menschen, die fühlen sich nicht mehr mit ihren Problemen wahrgenommen. Sie fühlen sich nicht sichtbar. Sie fühlen sich ungerecht behandelt und laden dieses Gefühl dann auch bei der Politik ab. Sie erwarten einfach, dass der Staat ihnen jene Hilfe zuteil werden lässt, die in ihren Augen ihnen ein gutes Leben ermöglichen. Das ist ein Anspruch, den darf ja jeder haben. Aber ist der überhaupt realistisch Und haben wir dieses Gerechtigkeitsproblem in Ihrer Wahrnehmung in der Form überhaupt?
Ich glaube nicht, dass wir ein Gerechtigkeitsproblem haben. Also ich bin sicherlich jemand, der sagt, wir müssen wirklich aufpassen, dass Menschen, die keine Stimme haben, Menschen, die arm sind, die marginalisiert sind, die Minderheiten sind, die diskriminiert sind, dass wir die wirklich ernst nehmen und ernster nehmen, als wir es tun. Also ich glaube, wir haben schon Nachholbedarf, aber ich glaube nicht, dass wir ein systematisches Gerechtigkeitsproblem haben. Also ich stimme Ihnen allen zu, was Sie gesagt haben, nur dass die Menschen fühlen, hier geht's nicht, ich krieg nicht genug, heißt ja noch nicht, dass wir wirklich ein Gerechtigkeitsproblem haben, sondern vielleicht haben wir ein Wahrnehmungsproblem, vielleicht ein Problem mit Ehrlichkeit, mit einer, wir brauchen eine andere Perspektive. Und das meinte ich mit diesem Nullsummendenken. Ne? Also das ist falsch zu glauben, dass wenn Sie etwas mehr bekommen, automatisch zwingenderweise ich weniger habe. Und ich glaube, das ist genau die soziale Polarisierung, die gesellschaftliche Polarisierung, die in den sozialen Medien von manchen politischen, vor allem antidemokratischen Parteien geschürt wird, dass es ungerecht zugeht, dieses Nullsummendenken immer wieder zu suggerieren. Die Flüchtlinge sind ganz schrecklich für Deutschland, deshalb haben wir alle weniger und deshalb geht's uns so schlecht. Das ist ja dieses Zitat oder dieses Narrativ, das immer wieder geschürt wird und was ja eigentlich Unfug ist, wenn man mal ehrlich hinschaut. Deshalb haben wir ein Gerechtigkeitsproblem. Nein, ich glaube nicht, dass wir ein systematisches Gerechtigkeitsproblem haben, auch wenn wir manche Gruppen haben, die sicherlich besser behandelt werden sollten. Wir haben ein Ehrlichkeitsproblem, einfach mal ehrlich auf diese Lage zu gucken. Ich weiß, auch wenn es jetzt nicht populär ist, ich sage es trotzdem, ich weiß, die Unzufriedenheit ist in vielen ostdeutschen Regionen besonders hoch. Auch das erklärt mit die Zustimmung zur AfD, zu einer antidemokratischen Partei, die Deutschland in die Katastrophe führen würde. Auch das wissen wir aus dem Programm, was sie macht. Sie müssen sich nur mal anschauen, wofür die AfD steht. Und wenn man jetzt mal objektiv draufschaut, ist die Wiedervereinigung eine Riesenerfolgsgeschichte, wirtschaftlich gesehen. Ja, also das Pro-Kopf-Einkommen im Osten Deutschland liegt bei mittlerweile 80-85% im Vergleich zum Westen. Und natürlich gibt es nicht den Westen, sondern es gibt Baden-Württemberg, das sehr reich ist. Und es gibt manche Regionen von Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, wo sie ein Pro-Kopf-Einkommen haben, das deutlich geringer ist als in vielen Regionen Ostdeutschlands. Also wirtschaftlich gesehen ist Ostdeutschland oder die Wiedervereinigung eine riesige Erfolgsgeschichte. Also erstens geht es um Ehrlichkeit. Zweitens geht es darum, eben nicht Gruppen gegeneinander auszuspielen. Zum Dritten geht es um Verantwortung. Und was mich in der Diskurs sehr stört, ist, alle zeigen mit dem Finger auf die Politik. Die Politik ist daran schuld, dass es mir nicht besser geht. Die Politik ist daran schuld, dass die Energiekosten hoch sind. Die Politik ist daran schuld, dass dies und jenes. Also es ist ein Denken eigentlich wie im Sozialismus. Der Staat ist für alles verantwortlich. Ich bin für nichts verantwortlich. Aber Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft heißt, jeder ist für sich selber verantwortlich. Das gilt für jeden Bürger, jede Bürgerin. Das gilt für jedes Unternehmen. Hört auf zu schimpfen über die Politik. Ja, Politik muss vieles besser machen. Aber Marktwirtschaft, Demokratie funktioniert nur, wenn alle Verantwortung übernehmen. Und das sehe ich als einen entscheidenden Schwachpunkt. Dieses ständige Mäkeln und Schimpfen über die Politik, die es eigentlich gar nicht gibt. Denn es gibt die Kommune, es gibt das Land, es gibt den Bund, es gibt verschiedene Institutionen. Und endlich mal Verantwortung selber übernehmen, solange wir das nicht tun. Also die Erwartungshaltung an die Politik ist völlig überzogen, völlig unrealistisch. Also wie soll denn die Politik Energiepreise senken, die Infrastruktur in vielen ostdeutschen Regionen, also wenn sie eine schrumpfende Bevölkerungsgruppe haben, Dörfer aussterben, ist es doch völlig klar, dass dort die Frustration groß ist. Aber die Politik kann ja nicht die Menschen zwingen, dort zu wohnen oder wohnen zu bleiben, wenn es die Menschen gar nicht mehr gibt. Also Verantwortung ist für mich eins der entscheidenden Punkte, um wieder zu einer konstruktiveren Dialog zu kommen.
Herr Walter, Sie haben von Ehrlichkeit als Grundlage, Erkennen von Reformnotwendigkeit und dann auch Umsetzen von Reformen oder auf den Weg bringen gesprochen. Was halten Sie davon, dass in letzter Zeit oder jetzt aktuell viele Fragen in Kommissionen ausgelagert werden. Ich hatte das Thema Gesundheit schon angesprochen. Michael Reinhardt, das Thema Sozialstaatsreformen, Sozialstaatskommission. Es wird auch um die, in der Rente geht's um eine Kommission. Ist das aus Ihrer Sicht ein geeignetes Mittel, um mal tatsächlich so etwas zu erzeugen, wie alle müssen dazu beitragen, anhand der Expertise vieler Experten, und die Politik kann dann mit etwas mehr Rückenwind und Überzeugung, auch Ehrlichkeit, dann sagen, das ist doch eigentlich ein sehr gutes Instrument, weil das kommt von den Fachleuten und es ist ausgewogen. Ist das der richtige Weg?
Jetzt spricht der unabhängige Wissenschaftler prinzipiell ja. In der Praxis nein, denn Kommissionen, eigentlich sollte es ja genauso sein. Man versucht, die richtigen Entscheidungen, in Anführungszeichen, die zielführenden, effizienten Entscheidungen zu treffen, indem man die Expertinnen und Experten heranzieht, die wirklich inhaltlich wissen, wie man etwas verändert, wie man Reformen in dem Sozialsystem oder anderswo macht. Die Realität ist ja, diese Kommissionen sind ja nicht wirklich unabhängig. Ne, die sind alle mit Politikerinnen und Politikern besetzt oder mit ExpertInnen, die einen klaren politischen Auftrag haben oder wo man weiß, wo die herkommen und was sie sagen. Und deshalb sind die meisten dieser Kommissionen eher Augenwischerei, weil eigentlich das, was rauskommen kann aus diesen Kommissionen, von Anfang an so eng festgelegt wird und so eingegrenzt wird, dass kein wirklich unabhängiges Denken, Empfehlungen mehr möglich sind. Das ist der erste Kritikpunkt. Der zweite Kritikpunkt, auch das wissen wir häufig, werden solche Kommissionen genutzt, um Zeit zu kaufen und Glaubwürdigkeit
ja.
Zu erringen oder zu simulieren. Und beides brauchen wir nicht. Wir brauchen flotte Umsetzung von Reformen, wir brauchen kein Zeitkaufen und wir brauchen wirklich ein inhaltlich objektives Denken. Und daher würde ich mir wünschen, weniger Politisierung dieser Kommissionen, mehr Ehrlichkeit, mehr wirklich die Expertinnen und Experten sprechen lassen. Klar, dann muss die Politik entscheiden. Es sollte nicht die Wissenschaft oder WissenschaftlerInnen oder ExpertInnen entscheiden. Das muss schon die Politik, die müssen Entscheidungen treffen. Aber wir müssen zumindest mal objektiv Empfehlungen auf den Tisch haben, die inhaltlich kohärent und nachhaltig sind und nicht schon von vornherein politisch motivierte Empfehlungen, die nur in eine Richtung gehen können.
Sie haben jetzt ja mehrfach die Ehrlichkeit und die Bedeutung der Ehrlichkeit hervorgehoben. Ehrlichkeit bedeutet auch, dass daraus in aller Regel Vertrauen resultiert. Das Vertrauen in die Politik, wenngleich wir keine Politikverdrossenheit haben, was ja unter anderem auch Wahlbeteiligung aktuell zeigen, ist es aber doch so, dass auch Umfragen belegen, dass das Vertrauen in die Politik insgesamt eher geschwunden ist. Sie beraten ja auch gelegentlich Politik. Im Gegensatz zur Annahme vieler Bürgerinnen und Bürger haben wir es da nicht mit irgendwelchen einfältigen Menschen zu tun, sondern in aller Regel sehr intelligente, die schon sehr genau in der Mehrzahl wissen, was sie tun. Und das Thema Ehrlichkeit liegt doch geradezu auf der Hand. Und was wir aber trotzdem auch von der Koalition, der aktuellen und von der Vorgängerkoalition vorgeführt bekommen, ist, dass genau es daran mangelt, dass versucht wird, Klientelpolitik zu machen, in Teilen wieder besseres Wissen. Warum machen wir nicht, oder besser gesagt die Politik, Tabula rasa, indem man tatsächlich ganz ehrlich sagt, das ist nach objektivierbarer Situation die Lage und das sind unsere Herangehensweisen, wie wir sie verbessern wollen. So, und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt. Aber dieses Rumgeeiere, wie wir es erleben, das ist ja im besten Falle Stillstand, wenn nicht gar Rückschritt.
Ja, ich gebe Ihnen voll und ganz recht. Und die Frage ist, wieso fehlt diese Ehrlichkeit? Erstens gebe ich Ihnen völlig recht. Wir haben sehr kluge Politiker. Also ich berate sehr viel alle Parteien über alle demokratischen Parteien, ohne Ausnahme. Und bin immer wieder beeindruckt, wie klug reflektiert, lernfähig die Top-PolitikerInnen sind. Also wirklich ein Kompliment. Das sind keine faulen Leute, die dumm sind, sondern die sind sehr intelligent. Und ich wollte nicht 7 Tage Job pro Woche ständig erreichbar. Also die machen wirklich einen verdammt harten Job und sind kluge Leute. Die Frage ist, wieso fehlt diese Ehrlichkeit? Das hängt sicherlich so ein bisschen fahrtabhängig, ne? Wenn man in der Wahl etwas verspricht, ist es schwer, das komplett zu korrigieren, zu sagen, übrigens haben wir da komplett falsch gelegen, jetzt müssen wir mal ehrlich reden und also Fehler eingestehen, das ist verdammt schwierig, auch für einen Politiker und Politikerin. Ehrlichkeit und Fehler eingestehen erfordert auch, dass die Adressaten, die Bürgerinnen und Bürger, das wertschätzen und sagen, da ist jemand, der sagt mal Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Und das auch wertschätzen, die sagen, okay, der liegt falsch, der muss raus, den müssen wir wirklich auf den Mond schießen, sondern da diese Wertschätzung für eine Fehlerkultur, die eben Korrekturen auch wertschätzt, dann hat es was mit den anderen Akteuren zu tun, wenn, soll das mit den Medien zu tun. Die Medien gibt's nicht, weiß ich, aber wenn eben der öffentliche Diskurs ist, immer die Politikerinnen und Politiker klein zu machen, immer wieder daran zu sagen, das ist alles falsch, was die machen. Also dieses komplette Emotionalisieren von Debatten, da ist es ja gar nicht mehr möglich, sachlich über etwas zu reden. Und das gilt übrigens, und da komme ich wieder zum Thema Verantwortung zurück. Die Medien, weiß ich, gibt's nicht, aber wir haben ja eine Menge Qualitätsmedien, in Anführungszeichen, in Deutschland. Da von denen würde ich mir wünschen, dass sie wirklich Qualität liefern. Und nicht emotionalisieren, nicht zuspitzen, sondern wirklich zu einem sachlichen Diskurs beitragen. Das tun sie meiner Ansicht nach nicht. Also Kritik an der Politik, aber Kritik auch an den verantwortlichen Medien, Kritik auch an den Wirtschaftsverbänden. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ich weiß, vieles wird manche böse machen, aber die Automobilbranche, die sich hinstellt und sagt, wir haben kein Wettbewerbsfähigkeitsproblem, wir haben eigentlich nichts falsch gemacht, das ist eigentlich nur die Schuld der Politik. Ich verkürze, spitze ein bisschen zu, aber das ist ja so dieses, wir haben kein Wettbewerbsfähigkeitsproblem, das ist 1:1 Zitat von der Chefin Hildegard Müller vom Deutschen Automobil-Lobby-Verband. Wenn man noch nicht mal bei den Unternehmen ehrlich eingesteht, wir haben Fehler gemacht, wir müssen Dinge verändern, wir können dafür die Politik nicht in die Verantwortung nehmen oder nicht zu 100% in die Verantwortung nehmen, dann kommen wir auch nicht weiter. Also da sind wir beim Thema Verantwortung. Ja, ich würde mir wünschen, mehr Ehrlichkeit von der Politik, Fehler, eine andere Fehlerkultur, mehr Offenheit. Aber das funktioniert ja nur, wenn die Adressaten wirklich mitmachen. Wenn das dann auch in einem öffentlichen Diskurs wertgeschätzt wird. Wenn dann auch die mächtigen Lobbyverbände, gerade in der Industrie, sich selber ehrlich machen und nicht ständig meinen, sie hätten nichts falsch gemacht und alles läge nur bei der Politik. Also es ist eine schwierige Gemengelage und das ist nun mal das Problem einer Demokratie. Ne? Ich gucke manchmal mit Bewunderung und mit Schock auf China, also eher mit Schock, aber ne, ich will jetzt nicht sagen, wir wollen werden wie China, aber da sind Dinge leichter umzusetzen und ich wollte in Demokratie nie eintauschen wollen, aber es ist verdammt anstrengend in der Demokratie, Dinge zu verändern, wenn eben manche Gruppen oder in dem Fall alle Gruppen nicht wirklich konstruktiv zusammenarbeiten, um Reformen voranzubringen.
Da sind wir wieder bei meinem Beispiel mit der Gesundheitsreform. Da kann man im Einzelfall sicherlich jeden einzelnen Punkt kann man diskutieren. Aber ja, es verteidigen jetzt alle ihre Errungenschaften, ihre Pfründe, als würde bei einer geringsten Veränderung das System zusammenbrechen. Und das zeigt aber, wie schwierig das Ganze ist. Und das würde bei jedem anderen Thema und wird bei jedem anderen Thema ebenso mutmaßlich passieren. Haben Sie eine Idee, wie man das aufbricht? Wer macht sich da mal wirklich ehrlich und geht voran und schafft es, die Verantwortung der Partner im System, aller Partner überwiegend, zu motivieren und genau den Weg zu gehen? Weil ansonsten wir blockieren und zerschießen uns ja jeden Reformansatz, wenn wir da nicht irgendwo mal den Ausweg finden.
Ja, da komme ich wieder zurück auf den Satz, es muss wahrscheinlich noch ein Stück schlimmer werden. Die Krise ist noch nicht hart genug. Weil erst wenn die Leute jeder realisiert, so können wir nicht weitermachen. Wenn auch die Ärztinnen und Ärzte realisieren, so geht's nicht weiter. Wenn die Krankenkassen realisieren, so geht's nicht weiter. Wenn die Krankenhäuser, wenn alle realisieren, so können wir nicht weitermachen. Wenn alle zu Eingeständnissen bereit sind. Und solange eben dieses Verteidigen des Status quo, ne, also wir wollen nichts verändern, weil ich könnte ja weniger dadurch abbekommen, dann laufen wir eben in dieses Dilemma rein. Also reden wir über Krise schlimmer werden, reden wir über Verantwortung. Und ich glaube einfach, die Politik müsste, das würde ich mir konkret wünschen, dass eine Bundesregierung den Mut hat zu sagen, so, wir machen die Reform. Wir setzen das jetzt durch gegen den Widerstand und dann schauen wir mal. Und wenn die Wählerinnen und Wähler uns in 2029, in 3 Jahren nicht wieder wählen wollen, gut, dann ist es so. Aber wir haben das Richtige gemacht. Also Gerhard Schröder, Joschka Fischer 2002 mit Rot-Grün, Agenda 2010 Reform, das war ja denen bewusst, dass ihnen das die nächste Wahl kosten könnte. Und hat's ja auch, auch wenn es knapp wurde, durchaus irgendwann auch wertgeschätzt haben, dass da wichtige Reformen auf den gebracht wurden. Aber diesen Mut wünsche ich mir. Und ich glaube, jemand muss diesen gordischen Knoten durchbrechen oder durchschlagen. Und das würde ich mir von der Bundesregierung wünschen.
Wenn Sie 3 Baustellen nennen müssten, Herr Fratscher, an die die Politik jetzt unbedingt ran müsste, welche wären das? Bildung, Wohnen, Pflege, Steuern, Arbeitsmarkt. Wo liegt zunächst mal der größte Hebel, bevor es uns noch schlechter geht, jetzt sozusagen auf der Ebene, auf der wir uns derzeit befinden, auf der Plattform, endlich ins Tun zu kommen?
3 Bereiche. Ich fange groß an und gehe dann ins Konkrete. Erstens, also 3 Bereiche, Sozialstaatsreform, Steuerreform, Europa, diese 3 Bereiche. Sozialstaatsreform, wirklich zu sagen, wir haben ein riesiges demografisches Problem. Unser Sozialstaat ist wichtig. Es ist wichtig für als Grundlage für unseren Wohlstand. Das müssen wir reformieren. Bei der Rente, bei der Gesundheit, bei der Pflege. Wir müssen vor allem ältere Menschen dazu bekommen, deutlich länger im Arbeitsleben zu bleiben. Nur so kriegen wir das wirtschaftlich gewuppt. Ansonsten bricht das System zusammen. Weiß, das hört keiner gerne, aber wir müssen dringend zum Renteneintrittsalter, wahrscheinlich von 70, so wie Dänemark und das andere auch gemacht haben, ohne großen Aufhebens übrigens, müssen eben in Sozialsystemen darauf achten, dass die starken Schultern auch ein bisschen mehr tragen. Also wir haben durchaus ein Problem mit Altersarmut, was große Sorge ist, dass also viele Menschen in Not fallen. Also große Reform der Sozialstaatssysteme, um die Systeme zielgenauer zu machen, wirtschaftlich leistungsfähiger. Die 2 Dinge. Zweiter großer Bereich, Reform der Finanzpolitik im Steuersystem. Es gibt kein Land der Welt, das Arbeit stärker besteuert und gleichzeitig Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Und mir geht es nicht um Vermögen, jetzt da Menschen mit Vermögenswerten da eine Neiddebatte vom Zaun zu brechen, sondern wir haben einfach ein wirtschaftliches Problem, wenn wir Menschen mit geringem mittleren Einkommen so stark über Steuern und Abgaben belasten, wie wir das tun. Wir müssen mehr Leute in Arbeit bringen. Wir müssen Anreize setzen, dass Menschen wieder mehr Risiko eingehen in ihrem Arbeitsleben, dass sie sich stärker engagieren, dass sie Teil werden oder produktiver werden können. Und wir wissen, wie groß die Finanzierungslücke ist. Und da müssen wir einfach auch große Vermögen bei Immobilien, bei Erbschaft stärker mit beteiligen als das bisher der Fall ist. Nochmal, das würde ja schon völlig ausreichen, wenn wir Vermögen in Deutschland so besteuern würden, wie das andere große Länder tun, wie die USA, wie Großbritannien oder wie Frankreich, um eben Menschen mit mittleren, geringen Einkommen, aber auch Unternehmen, gerade kleine Unternehmen, steuerlich zu entlasten. Und das dritte Thema, was ich glaube komplett unter dem Radar fliegt, aber das wichtigste Thema in der heutigen Welt ist ein starkes Europa. Die größte Bedrohung wirtschaftlich gesehen kommt von 2 Dingen. Ende der Globalisierung, des globalen Modells, des Multilateralismus mit den Zöllen Trumps, mit dem Krieg im Mittleren Osten und in der Ukraine, mit China, die zunehmend national und protektionistisch agieren. Wir Deutschen haben noch nicht verstanden, dass wenn wir unsere Interessen, unsere großen Stärken, unsere Offenheit, Exportorientiertheit, wenn wir diese Grundlage unseres Wohlstands schützen wollen, dann müssen wir europäisch denken. Dann scheitern wir, wenn wir immer wieder in unseren nationalen Denkmustern verharren und meinen, wir wüssten es alles besser, wir könnten das alles alleine machen. Die Zollkonflikte mit den USA ist das beste Beispiel. Wir sind eine kleine Volkswirtschaft für China und die USA. Die überfahren uns rechts und links, wenn wir nicht uns europäisch orientieren. Und wir könnten jetzt auch zur Technologie gehen, wieso oder Verteidigung, wieso das europäisch so wichtig ist und national nicht gelingen kann. Und dieser Aspekt fehlt für mich komplett in der Diskussion. Wir schimpfen gerne über Europa, das ist der perfekte Sündenbock. Aber wir haben noch nicht verstanden, dass das der einzige Weg ist, wie wir uns global behaupten können.
Herr Fatschel, Sie haben das Thema Ehrlichkeit, aber auch gleichzeitig Angst ein Stück angesprochen, dass nämlich die Politik einfach zurückzieht in Sorge über die Antwort aus der Bevölkerung, über die Wahlen. Sie haben die drei wichtigsten Bereiche jetzt genannt. Was wäre denn ein Bereich, wo man mal an einem Thema auch wirklich vermitteln könnte, ja, wir kriegen das hin. Wir raufen uns zusammen und jeder wird betroffen und jeder steckt ein Stück zurück. Was wäre denn, was böte sich denn so an als Erfolgsmodell, wo man hinterher auch mit Zuversicht sagt, und jetzt gehen wir die anderen Dinge an?
Ich nehme mal das Thema Rente. Sicherlich nicht das kleinste Thema, aber ein Thema, das jeden betrifft, jeden Einzelnen ohne Ausnahme, und was so einen Mentalitätswandel vollziehen könnte oder schaffen könnte. Und das Thema Rente, das auch, glaube ich, jeder, egal ob er jung oder alt ist oder mittleren Alter, verstehen und nachvollziehen kann. Und ich habe im vergangenen Jahr, entschuldigen jetzt die Schleichwerbung, ein Buch zu einem Generationenvertrag geschrieben. Wie musste ein Generationenvertrag zwischen Jung und Alt aussehen, dass er wieder für alle funktioniert? Und eine Rentenreform, die sagt, schaut mal her, wir haben ein umlagefinanziertes Sozialsystem, auch Rentensystem, wo die Jungen für die Alten mitzahlen. Das ist eigentlich ein Erfolgsmodell. Klar, kann nicht alleine so funktionieren. Wir brauchen auch eine kapitalgedeckte Rente, also dass die Leute privat vorsorgen können. Gar keine Frage. Aber wir brauchen dieses, das ist eigentlich ein Erfolgsmodell, dass wir diesen Generationenvertrag haben, dass eben wir die Sozialsysteme so gestalten. Damit das funktioniert, muss die Generation der Babyboomer Verantwortung übernehmen für ihre eigenen Entscheidungen. Die Entscheidung, selber viel zu wenig Kinder zu bekommen, damit dieses System noch so finanzierbar ist wie in der Vergangenheit. Und zweitens etwas sehr Schönes, nämlich, dass sie sehr viel länger leben als ihre Eltern. Die Lebenserwartung nach Renteneintritt ist ja massiv gestiegen. Und wir sagen in der Wissenschaft, für jedes Jahr zusätzliche Lebenserwartung müssen sie eigentlich 8 Monate länger arbeiten, damit das finanzierbar bleibt. Und seit den 50er, 60er Jahren ist die Lebenserwartung in Deutschland um 10 Jahre mehr gestiegen. Die Lebensarbeitszeit so gut wie gar nicht oder nur wenig. Und zu sagen, guck mal her, wir machen jetzt einen fairen Deal. Wir koppeln die Lebensarbeitszeit oder das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung. Ist doch nur fair. Das ist doch was Schönes, wenn ihr älter werdet als die Generation eurer Eltern oder eure Kinder älter werden. Das heißt aber auch, dass dann dementsprechend ihr länger im Arbeitsleben bleiben müsst. Und dann dementsprechend ein Rentensystem aufbauen. Wie gesagt, Altersarmut habe ich eben schon erwähnt, dass auch so ist, dass Menschen im Alter mit Würde altern können. Wir haben heute eine Altersarmut, die überdurchschnittlich hoch ist. Das Problem wird massiv zunehmen in den kommenden Jahren, weil wir vor allem viele Frauen haben, die schlechter abgesichert sind als in der Vergangenheit, die häufig auch nur Teilzeit arbeiten konnten oder können. Und das wäre jetzt ein konkretes Beispiel. Eine Erneuerung des Generationenvertrags, weil ja auch die Babyboomer sagen, ja klar, will ich, dass meinen Kindern und Enkelkindern es mal besser geht oder zumindest nicht schlechter geht. Also ich glaube, da ist es am leichtesten, die Solidarität, darum geht's ja, Gemeinschaft, Solidarität zu illustrieren und auch zu leben. Und ich glaube, wenn man damit beginnt, dann wird vielen klar, ja, da sind Einschränkungen oder Veränderungen notwendig. Das trifft jeden. Aber wir kriegen da einen fairen Kompromiss hin, der letztlich dazu führt, dass wir mehr Wohlstand haben für alle, der zu verteilen ist. Und dann kann man von dort auf viele andere Bereiche gehen, Pflege, Gesundheit, Investitionen in Bildung. Ja, hatten Sie eben mal kurz angerissen. Klar, auch darum geht es natürlich, dass wir zu wenig in die junge Generation investieren. Und das fällt uns auf die Füße, denn die schaffen den Wohlstand der Zukunft. Und wenn die nicht gut ausgebildet, gut qualifiziert und produktiv im Arbeitsleben sind, dann sinken auch die Renten. Dann hat keiner was davon. Also ich würde anfangen mit der Rente. Das ist eine große Reform, aber eigentlich sehr klar, in welche Richtung wir gehen müssen.
Ja, Fratscher, es gäbe noch, Thomas hat es vorhin gesagt, eine ganze Reihe von Themen, die wir gerne mit Ihnen diskutieren würden. Aber mit Blick auf die Uhr sind wir sozusagen auf der Zielgerade angekommen. Aber vielleicht gibt es eine weitere Gelegenheit, um Verschiedenes zu vertiefen. Zum Abschluss all unserer Gespräche stellen wir unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern eine immer gleichlautende Frage, nämlich im Mutmacher-Sinne, was gibt Ihnen persönlich Zuversicht und nicht nur als Experte, sondern auch als Bürger dieses Landes?
Zuversicht gibt mir, dass wir in Deutschland und in Europa in den vergangenen Jahrzehnten, man könnte sagen Jahrhunderten, immer wieder große Krisen, große Herausforderungen, Transformationen erfolgreich bewältigt haben und stärker zurückgekommen sind. Also wir wissen, dass wir eine gute Grundlage haben mit unserer Demokratie, und vor allem die soziale Marktwirtschaft ist für mich die größte Stärke. Das Thema Solidarität, Gemeinschaft, das Miteinander. Gerade wenn ich das jetzt mit den USA und China vergleiche, sagen, was sind denn eigentlich die erfolgreichen Modelle, die sich langfristig durchsetzen und langfristig Wohlstand, Stabilität, Sicherheit, Frieden sichern können? Dann bin ich überzeugt, dass wir das richtige Modell haben mit der sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen es nur zum Funktionieren bekommen. Und im Augenblick funktioniert es nicht. Also das, was mir Mut macht, ist, wir haben mit der sozialen Marktwirtschaft, mit unserer Demokratie das richtige Modell. Wir haben die richtigen Rahmenbedingungen dafür. Wir brauchen einfach mehr Mut, mehr Einsicht, mehr Ehrlichkeit, es besser zum Funktionieren zu bekommen. Und das ist, was mir Mut macht.
Dafür sagen wir Danke, nicht nur für den Mut, sondern für all das, was Sie als inhaltliche Grundlage für Ihren Mutausblick auch dargestellt haben und uns erläutert haben. Wenn ich mal vielleicht ein paar drei, vier wesentliche Punkte nochmal in Erinnerung rufe aus unserem Gespräch. Am Anfang stand die Anamnese als erster Punkt. Ihnen macht Sorge eine gewisse mentale Depression, eine Lähmung in der deutschen Gesellschaft, die natürlich selbst bei Erkenntnis des Reformbedarfs die Veränderung sehr, sehr erschwert. Sie haben sehr deutlich gesagt als Zweites, dass Reformen dann erfolgreich sein können, wenn allen etwas abverlangt wird, nicht auf dem Rücken einzelner Reformen durchgeführt werden. Sie haben drittens gesagt, es haben aber noch nicht alle das wirklich kapiert, dass es diese Reformen dringend braucht und vielleicht muss es tatsächlich noch schwieriger werden, noch schlechter werden, dass das endlich bei allen ankommt. Dazu braucht es Ehrlichkeit. Und die Ehrlichkeit ist viertens auch das, was benötigt wird für das, was an Reformen geplant und umgesetzt werden kann. Ehrlichkeit gegenüber den Bürgern, Ehrlichkeit aber nicht nur seitens der Politik gegenüber den Bürgern, sondern auch Ehrlichkeit aller Beteiligten, seien es Wirtschaftsverbände, seien es Gewerkschaften, die Medien, alle spielen damit und haben die Verantwortung, die ihnen zugeordnet wird, in unserer Gesellschaft auch wahrzunehmen. Und zu allerletzt haben Sie nochmal gesagt, die Zuversicht ist da. Sie gucken deshalb mutig in die Zukunft, weil Sie sehen, unser System, unsere soziale Marktwirtschaft in Deutschland ist ein Modell, was viele Krisen gemeistert hat. Und Sie sind zuversichtlich, dass auch das mit den aktuellen Krisen gelingt.
Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Mutmacher-Folge angekommen. Auch von mir nochmal herzlichen Dank, Herr Professor Fratscher, für Ihre sehr pointierte Schilderung des Zustandes unseres Landes und gleichzeitig für Ihre mutmachenden Perspektiven, wie wir aus einer sehr schwierigen Situation uns auch wieder befreien können. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen zu diesem Thema an die Hand geben konnten, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zum zuversichtlich bleiben oder sollten Sie es noch nicht sein, zum zuversichtlich werden.
Denn gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Stimmen wie die von Ihnen, Herr Professor Fratscher, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege versuchen aufzuzeigen. Und Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen, wir hatten das Thema auch in unserem Gespräch. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit, unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, erzählen Sie es weiter, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auch auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu auch in den Shownotes. Und wenn Sie den Inhalt unserer Gespräche auch jenseits des Podcasts nachlesen möchten, unser erstes Buch ist inzwischen erschienen, das heißt Zwei alte weise Männer, Mutmacher für schwere Zeiten, was hoffen lässt und ist im Buchhandel und auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Darin finden Sie viele Gedanken, Erfahrungen und Passagen aus unserer Mutmacherreihe, aus Gesprächen mit Experten zu den unterschiedlichsten Themen, für alle, die in unruhigen Zeiten nach Orientierung, Zuversicht und Haltung suchen.
Zwei alte weise Männer kommt wieder in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.